Nachdem wir unsere Jubiläumsfolge aufgenommen haben, haben uns noch zwei Einsendungen erreicht, die wir euch auf gar keinen Fall vorenthalten wollen. Die erste kommt von den Jungs von Nexify, die gerade mit ihren Videos und Formaten YouTube erobern. Und die zweite von Alexander Greb, der auch hier schon häufiger mal zu Gast war und der mit seinem Podcast Transformation Everyday gerade erst den letzten Sonderpreis beim Subfluencer Award gewonnen hat. Die beiden hört ihr gleich direkt im Anschluss. Und ganz am Ende der Folge bleibt gern noch dran. Sarah war auf den DSAG-Technologietagen unterwegs und hat dort zwei Gespräche geführt. Einmal mit Steffen Wester-Ebbinghaus und mit Daniel Kohl. Und jetzt starten wir rein in die 100. Folge mit der großartigen Ann-Kathrin Brühl als Moderatorin.
Hallihallo, liebe Leute. Hallo Sarah, hallo Daniel. Hier sind Daniel und Kinnan von Nexify sowie auch dem Podcast Next to Bed. Wir wünschen euch zur 100. Folge alles, alles Gute. Mega cool, dass ihr es soweit geschafft habt. Für uns eine absolute Motivation. Wir sind jetzt bei Folge, Kinnan, wo sind wir?
20.
20, also haben wir noch 80. Das kriegen wir, glaube ich, erstmal so schnell nicht mehr hin. Habt ihr super gemacht. Richtig cooles Format, auch die neue Idee. Mit dem neuen Format, was ihr jetzt released habt, richtig cool. Also von uns alles, alles Gute auf die nächsten 100 Folgen, Kindern, oder was meinst
du? Ja, Servus aus Österreich. Ja, ist ja dreistellig, Gratulation, das muss man mal werden. Hoffentlich bald auch vierstellig.
Auf geht's, genau. Dann auf geht's, weiter geht's und von uns alles Gute aus Wien. Macht's gut, bye bye.
Liebe Sarah, Daniel, Oliver und das ganze Subsommelier-Team, hier ist Alexander Greb von Transformation Every Day und ich sage herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Was für eine Hausnummer. Die meisten Podcasts kommen ja nicht einmal in die Nähe dieser Marke, bevor sie irgendwann leise verschwinden. Ihr habt die 100 aber nicht nur erreicht, sondern das Ganze mit einer beeindruckenden Konstanz und Qualität. Man merkt, dass bei euch die Leidenschaft ist, die euch zu dieser Show motiviert hat und nicht, weil ihr ein MBO zu diesem Thema bekommen habt. Für mich seid ihr jedenfalls ganz klar der beste deutschsprachige SAP-Podcast. Diese Mischung aus fundiertem Wissen, ehrlichen Gesprächen, starken Gästen und entspannten Vibes funktioniert. Und ich höre euch wirklich gerne. Und ich freue mich jedes Mal auf eine neue Folge. Und gerade jetzt, wo im SAP-Universum so viel passiert von KI und Agenten und sich jeder fragt, quo vadis SAP, gehen auch euch die Themen sicherlich nicht aus. Im Gegenteil. Für die nächsten 100 Folgen bin ich mir sicher, ist mehr als genug Stoff da. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß, Ausdauer und genau dieses Gespür für gute Gespräche. Macht bitte einfach weiter so. Ich höre jedenfalls weiterhin zu. Prost zum Jubiläum und alles Gute.
Herzlich willkommen bei den SAP-Sommeliers, dem Podcast für alle, die SAP nicht nur verstehen, sondern die Zukunft gestalten wollen. Präsentiert von Ankerkopf, dem Karrierenetzwerk für SAP-Profis, die mehr suchen als nur den nächsten Job. Und Supply Chain Consulting, Oliver Nübel.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu der 100. Episode der SAP Sommeliers, eurem Lieblingspodcast über SAP-Technologie und Karrieren und ganz viel Community in dieser Folge. Ja, und Oliver ist wie immer am Start, Daniel. Und wir haben eine ganz wunderbare Gastmoderatorin einfliegen lassen, die Anni, Ann-Kathrin Brühl, die ihr bestimmt schon alle von LinkedIn kennt. Und wenn ihr sie noch nicht kennen solltet oder vom SAP Social Club, dann folgt ihr unbedingt. Sie ist wunderbar auf LinkedIn unterwegs und super im Storytelling. Und Anni, du wirst uns ja, wie soll ich das sagen, grillen. Wir haben ja gesagt, es wird die 100. die Community-Episode werden und da dürfen wir alles gefragt werden und wir haben ja auch super viele Einsendungen bekommen, deswegen erstmal vielen lieben Dank, liebe SAP-Community, dafür. Ich durfte auch Gespräche auf den Technologietagen führen. All das werden wir in dieser Art Feature-Episode zusammenschneiden und jetzt aber vielleicht nochmal, ja erstmal herzlich willkommen, vielleicht wollte ich das alles sagen und Anni, wenn du magst, dann kannst du dich ja einfach auch nochmal ganz kurz vorstellen, für die, die ich vielleicht noch nicht kenne oder noch nicht so gut kenne.
Ja, also erst auch nochmal von meiner Seite herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge, da habe ich auch gleich nochmal eine besondere Frage zu. Mein Name ist Ann-Kathrin Brühl, ich komme von der Urberner IT-Einkaufsberatung und um es ganz kurz zu sagen, wir unterstützen SAP-Kunden beim Verhandeln ihrer SAP-Verträge. Genau. Ja, heute würde ich sagen, drehen wir mal den Spieß um und ihr seid die Gefragten. Ich habe es eben ja gerade schon gesagt, die 100. Folge. Jetzt habe ich mich dann für dich vorbereitet und habe gestern gesehen, die 100. Folge ist meines Erachtens gar nicht die 100. Folge, außer ihr habt uns eine unterschlagen. Die erste Folge, die nämlich zu finden ist, startet mit der Nummer 2. Was könnt ihr mir denn dazu verraten?
Ich konnte es ja eben nicht glauben, aber du hast recht, ich musste auch mal die App aufmachen. Du hast recht, ich habe runtergescrollt. Es gibt zwei Erklärungen. Das erste, ich glaube, die erste, da war ursprünglich mal so eine Teaser-Folge drin, wo wir kurz nur angekündigt haben, was wir machen. Das war die Folge 1. Die ist wieso auch immer im Laufe der Jahre verschwunden. Ich weiß es nicht, kann ich ehrlich gesagt nicht erklären. Ja, und es gab eine zweite Folge. Der ein oder andere hat es im Vorgespräch, haben wir das schon mal erwähnt, wenn es um Thema Schneiden ging. Es gibt eine komplett unveröffentlichte The Dark Side, sozusagen eine unveröffentlichte Folge.
Und wir wollen hoffen, dass sie auch unveröffentlicht bleibt, die sagenumwogene Weihnachtsfolge. Weil eigentlich wären wir heute bei Nummer 101, aber diese Folge ist, Gott sei Dank, vielleicht nie veröffentlicht worden. Ja. Es gab mehr als eine Tasse Glühwein, sagen wir mal so viel.
Oh,
Sagen wir mal ganz kurz, also es gibt diese Folge noch, wir haben sie als sozusagen erpresserisches Material auf unserer Datenbank oder in der Cloud, muss man ja sagen, in der Cloud gespeichert und tatsächlich war es so, dass wir eigentlich eine Aufnahme zu dritt machen wollten und Daniel und meine Kinder nicht richtig schlafen wollten und wir haben Oliver allein gelassen mit dem Glühwein. Punkt, oh. Punkt, Punkt.
Und immer wieder vertröstet, so, ja, eine halbe Stunde noch,
Daniel wollte nicht schlafen, genau.
Ich wollte gerade sagen, hast du Daniel ins Bett gebracht, Sarah?
Deswegen, also, aber du hast sehr gut aufgepasst, da merkt man deine Zahlenaffinität, möchte ich nochmal sagen, Anni. Hm.
Ja, Mathe 1, nee, 1,7, nee, auch nicht, aber, ja. Zahlen. Ich hab mich, wie gesagt, mit dem ganzen Thema etwas auseinandergesetzt und habe gesehen, ihr hattet insgesamt circa 90 Gäste im Podcast. Mhm. Erinnert ihr euch denn, wer euer erster Gast war?
War das Daniela?
Das könnte Daniela gewesen sein, ja.
Lisa Thalmann.
Korrekt.
Ja?
Und ich habe nicht... Lisa, also die ist so eine sehr, sehr coole Frau, wirklich stark. Aber sie ist mittlerweile nicht mehr im SAP Kosmos tätig, muss man auch sagen. Sie hat einen Exit gemacht von einer gewissen Zeit.
Wird hier aber, glaube ich, nicht verantwortlich. Wofür bin ich verantwortlich?
Nein, wir sind dafür nicht verantwortlich. Das ist einfach so.
Nach dem Podcast hat sie sich entschieden, zu wechseln.
Nie wieder mit dem SAP-Community.
Sie musste wechseln. Ja.
Ich hatte ja zwischendurch mal den kleinen, so eine Theorie, die hat sich so nicht so 100% bestätigt, aber den Podcast-Effekt. Ich hatte mal so einen Eindruck gehabt irgendwann, dass Menschen, die bei uns im Podcast waren, dass bei denen innerhalb des nächsten halben Jahres, dass die etwas Positives karrieretechnisch passiert ist, dass die irgendwie aufgestiegen sind oder wie auch immer. Ich hatte mal so eine Hypothese aufgestellt, dass entweder, dass die Unternehmen gemerkt haben, oha, da exponiert sich jemand, da müssen wir aufpassen und der spricht auch noch mit Daniel, wer genau guckt, ein Recruiter ist. Aber es hat sich nicht so, also ich hatte eine Zeit lang, habe ich da einige Beispiele gefunden, wo es so war.
Ja. Na, dann bin ich mal gespannt, was mich im nächsten halben Jahr so erwartet.
Ich glaube, es ist eher die Glücksfee Daniel, die da unterwegs war.
Ja. Wer hatte denn die Idee für diesen Podcast und zum Namen?
Also die Idee war, glaube ich, von Sarah und Daniel. Und wenn ich mich jetzt so 5 Jahre zurück erinnere, die Diskussion, wie man das Ganze aufzieht, dass man das ein bisschen lockerer gestaltet, dieses staubtrockene Thema SAP zu besprechen, ist dann so ein bisschen aus der Diskussion heraus hervorgegangen. Also korrigiert mich gerne, aber so ist es in meinem Kopf hängen geblieben.
Ich kann mich noch dran erinnern, dass ich ja auch damals den Alice im Serverland Podcast, also mehr so das Thema Female Empowerment und insgesamt IT-Kosmos, angegangen habe und in diesem Zug kam das so, kam auch dieses Brainstorming, dass man ganz viel auch mit diesem Namen machen müsste, mit diesem Sommelieren. Und ich weiß gar nicht, ob zuerst der Name da war oder die Weinidee oder erst die Weinidee und dann der Name. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, aber ich weiß, ich habe so auf Canva, habe ich damals rumgeskribbelt und irgendwie bestimmt 50 Entwürfe gemacht, wie denn am Ende so dieses Creative aussehen soll. Aber wisst ihr noch, was am Anfang war? Also Henne oder Ei?
Also das war vielleicht auch einfach der Durst.
Ich glaube, der Wein, also der Durst, genau. Der Durst oder der Wein. Der, ich glaube, der war wirklich als erstes da und dann kam, glaube ich, die Idee der SAP-Sommeliers auf. Ja.
Erst der Durst, dann SAP und dann die SAP-Sommeliers. So in der Reihenfolge.
Ungefähr so. Ja.
Klingt doch gut. Jetzt habe ich gesehen, ab einer gewissen Folge, ich weiß jetzt gar nicht genau wann, ist das Thema Wein so ein bisschen in den Hintergrund geraten.
Du hast, woran lag das denn? Recht. Es hat, glaube ich, anfangs einen größeren Raum eingenommen und in Phasen noch größeren und kleineren Raum. Das klingt jetzt irgendwie auch ein bisschen problematisch, wenn ich das so formuliere. Aber ich kann eben nur von mir sprechen. Bei mir ist es so, dass ich einfach in den letzten 2 Jahren angefangen habe, auch wesentlich mehr so insgesamt Sport zu machen, mich zu bewegen, insgesamt mein Leben ein bisschen so ein paar Grundsachen geändert habe. Und es hatte für mich zunehmend weniger der Alkohol reingepasst in mein Leben. Das ist immer noch nicht, dass ich also abstinent bin. Also werde ich wahrscheinlich auch niemals komplett sein. Aber ich bin vielleicht abstinenter geworden, als ich das noch vorher war. Weswegen für mich einfach, glaube ich, das ein bisschen aus persönlichen Gründen nachgelassen hatten. Und ich glaube, gerade am Anfang war dieser Aufhänger für uns auch aus einer marketingtechnischen Sicht, sage ich mal, noch wichtiger, als er später war. Weil später ist dieses Format, hat es eine gewisse Eigenlegung bekommen, eine Bekanntheit bekommen. Wir brauchten nicht mehr unbedingt diese Legitimierung zu sagen, so, und wir leiden auch noch auf ein Glas Wein ein, was man mit der sozusagen, es hat von sich aus genug getragen. Also ist meine Sicht darauf. Ich weiß nicht, Oliver, ob du das anders siehst.
Nee, also was halt auch so ein paar Einschläge waren, dass auch teilweise Gäste andere Getränke trinken wollten. Also wir hatten von Tee über Kaffee,
Bier,
über
Proteinbier.
Proteinbier hatten wir dabei.
Dann bist du heute noch.
Gin hatten wir, glaube ich, noch dabei. Also es waren dann durchweg irgendwie einfach ein cooles Getränk. Und das ist eigentlich auch der Spirit, den wir am Anfang mit dem Wein verbunden haben. Dass man halt einfach in einer gemütlichen Runde was trinken kann. Das muss jetzt kein Alkohol sein. Und gemütlich über das Thema SAP philosophieren kann. Und ich glaube, das ist uns, egal bei welchem Getränk, häufig gut gelungen.
Sehr gut. Dann stelle ich eine letzte Frage zum Thema Wein. Wäre SAP ein Wein? Welcher wäre es? Und wie würdet ihr ihn im Abgang beschreiben?
Ich würde sagen, bitter in the beginning und sweet in the end. Das wäre für mich so der Wein. Und das heißt, es müsste ein sehr, sehr gut gereifter, sehr barrikiger Wein sein, den ich irgendwo, der schon ganz lange irgendwie lagert. Und wenn man ihn dann öffnet, dann passieren irgendwie so fantastische Dinge. Ich glaube, so müsste das für mich sein. Da müsste ganz viel Entwicklung drin stecken und auch so eine gewisse zeitliche, wie soll ich das sagen, zeitliche Entwicklung. Ja, und so diese Mischung aus Bitterkeit, aber dann am Ende doch einer fruchtig schönen Note, die bleibt. Ja.
Geht ihr damit, Daniel, Oliver?
Auf jeden Fall. Für mich wäre es auf jeden Fall kein Rotwein, sondern eher der Weißwein. Aber wie Sarah schon beschrieben hat, es muss auf jeden Fall ein Wein sein, zum Beispiel ein Riesling mit vielen Ecken und Kanten, wenn man es mit SAP vergleicht, weil nicht alles ist Gold, was glänzt. Bald in der Zusammenfassung, in der Verschriftlichung wird es da auch noch ein paar Anekdoten zu geben, in der Verschriftlichung unseres Podcasts. Und da ist mir ein Satz so ein bisschen nochmal hängen geblieben, den mal ein Key-User zu mir gesagt hat. Und er hat gesagt, SAP ist wie Feuer, es wärmt und es brennt. Aus Beratungssicht vielleicht auch ganz richtig. Aber das spiegelt genau das wider, was auch Sarah sieht. Also es ist, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es macht Spaß, sich mit dem Produkt zu beschäftigen. Aber es gibt sehr viele positive Punkte. Es gibt auch immer die Kanten, die dann vielleicht nicht so gut sind. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gerne mit SAP unterwegs. Und das nicht nur, weil es wärmt, sondern manchmal auch genau wegen dieser Reibung.
Ich glaube auch, vielleicht ist es auch hier, wenn man bleibt, vielleicht hatte früher auch vom, wenn wir jetzt im Image bleiben, SAP lange auch ein eher etwas biederes, konservativeres Wein sozusagen Szenario gehabt, Setting gehabt, wo man sagt, naja, kann man machen, aber da ist man nicht hingegangen, um Spaß zu haben, sondern war man irgendwie sehr seriös und alle haben sozusagen fein genippt und dann in den sozusagen ihr Nippschluck auch irgendwie ja, in diesen Eimer gespuckt. Da war alles sehr, sehr ordentlich gegen gewesen.
Was okay, ist das okay, für ein Bild? Alles klar, mach weiter dann.
Finde ich, da ist ein Wandel halt. Ich will das längst nicht sozusagen, aber vielleicht kann ich so sagen, ja, da haben wir jetzt dran mitgewirkt, kann man ja sagen, auch wenn wir ein sehr kleines Zahnrad waren, so haben wir vielleicht auch mitgewirkt zu zeigen, dass es inzwischen auch moderne Adaptationen des Weins gibt und das auch in ein junges Setting hineinpasst. Genau, da glaube ich schon, da ist dieser Wandel, den würde ich da sehen.
Also bei dir schönes Etikett drauf, Daniel.
Absolut, ein schönes modernes Etikett.
Egal, Hauptsache Etikett passt.
Etikett, ja.
Ja, also vielleicht das mit dem Edition Eimer. Das
ich glaube, das kriege ich nie wieder aus dem Kopf.
Das gehört ins Buch rein als Espresso-Moment. Wie beschreibt Daniel das SAP-System?
Bitte genau so im Selbstbuch dann abdrucken.
Ja, wie schön. Oh, wie schön. Das ist mir heiß. So, ja. Sarah, du hattest ja zum Anfang schon gesagt, dass es auch ein paar Glückwünsche gab. Vielleicht, Daniel, möchtest du uns mal einen vorspielen, dann könnten wir darauf vielleicht eingehen.
Ich spiele den ersten vor, von einem unserer treuen Fans und auch der auch schon Gast bei uns war. Warte mal, ich spiele es mal so ein und wir hören mal.
Hallo Daniel, hier spricht Frank Engert. Herzlichen Glückwunsch erstmal zur 100. Folge. Krass, echt Wahnsinn. Und natürlich auch liebe Grüße an Sarah und Daniel. Ich selbst durfte ja schon zweimal zu Gast sein bei euch, in Folge 44. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt in einem Podcast war. Und ja, wie würde ich sagen, ich habe Blut geleckt und habe danach meinen eigenen Podcast gegründet. Und da sind wir ja mittlerweile auch schon bei Folge 30 angelangt. Ich war da nochmal zu Gast, das war glaube ich letztes Jahr Folge 89. Also nochmal herzlichen Dank dafür und natürlich auch herzlichen Dank für den ganzen Input, den ihr in den bisherigen Folgen geliefert hat. Man hat neue Leute kennengelernt, neue Themen, die konnte man dann besser einordnen. Also wirklich top, top, top. Und ich muss gestehen, ich laufe auch manchmal freiwillig mit dem Sub-Sommelier-T-Shirt durch die Gegend, weil ich das einfach cool finde, was ihr macht und bisher gemacht habt. Jetzt habe ich noch eine kleine Frage am Schluss. Wenn wir jetzt mal die Sub-Community mit einem Weinkeller vergleichen, passend zum Podcast. Was war denn der edelste Tropfen, den ihr da bisher oder den du bisher kennengelernt hast? Und ich erwarte natürlich jetzt nicht, dass du sagst, es wäre ich. Also von daher bin ich gespannt auf deine Antwort.
Ja.
Wow, erstmal mega, mega Nachricht. Hey, danke Frank. Richtig cool. Und ja, wir haben auch schon Post auf LinkedIn gesehen, wo Frank dann das T-Shirt der Sub-Sommeliers getragen hat beim Stammtisch und so. Also vielleicht sollten wir uns da nochmal so eine kleine Sonderedition oder sowas überlegen.
Ja. Ich trage meins auch noch, auch wenn es stark ausgewaschen inzwischen ist.
Ja, deswegen meine ich, bei mir ist auch so. Ich trage das auch richtig gern. Und dann haben wir das Haus irgendwie gestrichen und irgendwie ist da ein bisschen Farbe draufgekommen. Also ich glaube, ich brauche mal wieder ein neues. Oliver, wie schaut es bei dir aus? Brauchst du auch mal wieder ein neues?
Ja, das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt.
Ja, vielleicht sollten wir da mal das in die Wege leiten. Ich gehe das mal an und nehme mal Kontakt zu Teamify auf.
Aber zu Franks Frage müssen wir auch noch beantworten, welche Folge der edelste Tropfen war. Ich glaube, Oliver und ich sind uns erstaunlich einig. Irgendwie hat diese Folge uns beide nachhaltig beeindruckt. Das war mit Christian Rauch. Also ich kann nur sagen, für mich ist es so, ich glaube, bei dir ist es auch so.
Ja.
Von die Leute in Österreich, wo wir das Thema Strategie im SAP-Projekten und Consulting gesprochen haben. Und ich muss, das Thema, das hat mich irgendwie nachhaltig bewegt, dieses Thema zu doch nochmal zu verstehen, wie geht man eigentlich sinnigerweise ein Projekt an? Und irgendwie ist es auch klar, mit der Strategie zu beginnen, aber in dieser Deutlichkeit, in der das nochmal uns vermittelt hat, fand ich das sehr, sehr erhellend für mich persönlich. Da habe ich lange von gezerrt.
Ich auch. Also ich habe im Nachgang das häufig zitiert, auch in einigen Pre-Sales schon mit eingebracht. Der Ansatz ist super, von der Strategie über die Prozesse hin zur Technologie und nicht die Technologiefrage zuerst klären, bringt häufig mehr, weil wenn man jetzt mal so über Kosten nachdenkt, wenn ich erst die Technologie mache und dann die falsche Technologieentscheidung treffe, die ich zum Beispiel für meine Prozesse gar nicht brauche, ist das ein Kostenpunkt, den ich mir hätte sparen können. Und wenn man dieses Szenario mal in den drei Stufen durchleuchtet, dann sieht man sehr schnell, warum das gegebenenfalls auch der aus meiner Sicht beste Weg ist, Kosten zu sparen, ein Projekt aufzusetzen, ein Projekt zu strukturieren, weil man halt zumindest in groben Facetten die Strategie zuerst definiert. Also wo, mit welchen Leitplanken will ich eigentlich mein Ziel verfolgen? Und deswegen ist das für mich auch ein, ja, sehr präsentes Thema nach wie vor. Und ja, wenn mich jemand fragen würde, dann wäre das immer bis jetzt die Folge, die mir so am präsentesten von dem Inhalt her im Kopf geblieben ist. Wobei wir auch Folgen gemacht haben, wo nicht so der Inhalt, sondern eher die Person herausgestochen ist oder die Personen. Da fand ich auch die Folge mit den Jungs von der ABAP-Conf mega. Mhm. Weil das einfach für uns auch ein neues Setting waren. Es waren einfach viel mehr Personen im Podcast und es war ein super lockerer Austausch.
Absolut.
Ja. Sörens Geklimper mit der Weinflasche. Ja, ich werde es nicht vergessen.
Ja, die wurde auch gelehrt in der Folge.
Ja, also ich glaube, inhaltlich gab es wirklich sehr viele so coole, spannende Themen, auch von den Gästen her. Ich würde vielleicht nochmal auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, das ist das Thema Live-Podcast. Das ist für mich die absolute Perle. Für mich persönlich war das ein Quantensprung. Als wir damals den ersten Live-Podcast gemacht haben zum Thema Scheitern, war das zugleich auch das erste Netzwerktreffen. Damals haben wir es als People OWL-Netzwerktreffen initiiert und wir waren total am Bibbern, weil wir super neu auch am Markt waren, in Bielefeld waren, noch nicht mal ein richtiges Büro so hatten dort. Und wir am Bibbern waren, kommt überhaupt irgendwer? Kommt irgendwer zum Live-Podcast? Und wenn wir es überhaupt schaffen, dass da genug Leute sind, werden die daran partizipieren? Also werden wir ein gemeinsames Gespräch hinbekommen oder überhaupt eine Diskussion? Und was dann passiert ist, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Da hatte ich so dieses erste Mal das Gefühl, dass ich so als absolute, ich sag mal, Außenseiterin, als wir als SAP-System betreten haben, da bist du erstmal Outsider irgendwie, da habe ich das erste Mal so ein Community-Gefühl, so ein Wir-Gefühl gehabt. Und das war echt so Gänsehaut-Moment. Das war wirklich krass. Und dann für uns auch dieser Quantensprung hin, dann, dass wir auf einmal mehr so eine Live-Moderation gemacht haben, dass wir versucht haben zu, ja, auch so mit Tools, so Stimmungen einzufangen. Das war schon damals echt groß. Und dann eben der Nachschlag dann mit, haben wir noch zwei weitere Male gemacht, einmal als ChatGPT gerade so aufkam, mit Michael Mohr und Tobias Mache und eben mit den dritten, mit Dr. Markus Toschläger zum Thema Transformation, wo wir es geschafft haben, so ein riesen Thema auf die Bühne zu bringen und am Ende man das Gefühl hatte, hey, die Menschen haben richtig was davon mitgenommen. Also für mich waren, glaube ich, am Ende diese drei Live-Podcasts die absoluten Perlen im Sapsomiges Weinkeller.
Sehr schön. Willst du noch was ergänzen an Katrin oder sollen wir noch einen einspielen?
Ja, ich hätte eine passende Frage dazu noch. Oliver hat jetzt gerade gesagt, besondere Personen, Persönlichkeiten. Wenn ihr eine Person aus dem SAP-Kosmos zu euch einladen könntet, wer wäre die Person? Uff.
Aber wir hatten sie ja schon alle.
Hattest du schon Christian Klein? Nein.
Ja, ich habe überlegt, das ist so naheliegend und ich weiß gar nicht, ob das am Ende wirklich, also natürlich ein spannender Gast, aber ob das durch für das Format ein spannender Gast wäre, weiß ich gar nicht.
Hasso Plattner. Also ich fände das tatsächlich mal spannend, also wirklich jemanden von den Urgesteinen oder das Urgestein zu haben und so eine absolut lebendige Session zu machen, was jetzt heute ist, also Thema Future of SAP Consulting und diese mehr Generationen miteinander zu verbinden, diese wirklich zwei, drei Generationen, die da einfach schon zwischenliegen, das fände ich, also wenn man da irgendwann die Möglichkeit so hätte, wenn wir das haben sollten, da wäre ich Feuer und Flamme. Das finde ich richtig cool.
Oliver?
Ich überlege noch. Also ich könnte es tatsächlich auch nicht an einer fixen Person festmachen. Also wenn ich jetzt so in den Rückspiegel schaue, waren viele lustige Charaktere mit dabei, Charaktere, die super viel beeinflussen in der Community, aber auch die uns zum Nachdenken angeregt haben. Aber ich glaube, ich bin auch so ein bisschen für die Zukunft bei Sarah, dass man vielleicht auch die ein oder andere Folge noch so ein bisschen mehr der Community widmet. Also wie verbindet man eigentlich die, ich nenne es mal alte Beratungswelt, wo man so der klassische Modulberater noch war, mit einer neuen, vielleicht auch prozessgetriebenen Welt und wie dieser ganze Mindset-Wandel sich bewegt, weil der ist definitiv noch nicht abgeschlossen. Und das sieht man immer wieder in den Projekten, dass da noch so Grenzen sind, an denen man sich dann sehr stark auf die Aussagen des jeweils anderen verlässt. Und ich glaube, wenn Persönlichkeiten, die sich berufen fühlen, diese Brücke zu schlagen, als Zuhörer dabei sind, gerne melden. Ich hätte da mega Bock drauf, dazu mal eine Folge zu machen. Und muss die Frage mit beantworten. Ich kenne die Person noch nicht, aber hier der Aufruf, gerne melden.
Sehr schön. Cooler Call to Action.
Super. Daniel, hast du noch einen für uns?
Ja, habe ich auch schon. Ich habe überlegt, also ich mir geht's ja wie Oliver, ich habe nicht eine konkrete Person, die ich gerne benennen würde. Ich fand Sarahs Vorschlag genial, muss ich ganz ehrlich sagen, aber da merkt man mal wieder, dass du kommunikativ auch gut immer schlagfertig bist. Nein, und auch spannende Menschen vorstellen, sie einfach mal so auch vielleicht, um das heute zu verstehen, vielleicht mal so auch mal so ein bisschen aufzeigen, woher kommt man eigentlich, was sind so die Grundlogiken dieses ganzen Systems, weil ich glaube, das hilft dem Berater heute wirklich zu verstehen, woher kommt man eigentlich, was sind eigentlich die Grundlogiken des SAP-Systems, damit meine ich nicht die technischen Logiken, sondern eigentlich so, was wird denn eigentlich echt für Probleme damit gelöst, woher kommt das eigentlich, weil ich glaube, es wird halt sehr viel. Und das ist natürlich klar, weil das ist das Marketing, da wird natürlich viel über Cloud etc. diskutiert, aber das ist ja eigentlich gar nicht das Problem der Unternehmen, wo die Daten liegen. Das ist nicht das Problem, es war nie das Problem, wo die Daten liegen. Also, dass man da Menschen hat, die aufklären, was leisten wir eigentlich in unserem Job und was lösen wir eigentlich bei unserem Kunden wirklich für Probleme. Dass man da Menschen findet, die einen da inspirierend und klar Bilder mitgeben. Und ich finde, da hatten wir in der Vergangenheit ja auch einige Gäste, die da Denkmuster gegeben haben, sowohl also als Gast mit dem Alex Kreb, der immer sehr starke Bilder verwendet und die auch sehr hängen geblieben sind, aber jetzt auch gerade beim Subfluencer Award, da hatten wir ja auch mit dem Rüdiger Hoffmann jemanden, der da einfach mit sehr einfachen, klaren Bildern SAP erklären konnte, was ich großartig fand. Von daher, ich glaube, solche Menschen, die einfach in echter Sprache die Dinge erklären, weil ich glaube, wer es schafft, in richtigem, echten Deutsch die Dinge zu beschreiben, der hat es wirklich verstanden. Und die anderen verstecken sich. Also solche Gäste, wer sich hier zu berufen, so ich lese mir einen Olivers Aufruf an, wer sich hier sozusagen zu berufen fühlt, der kann sich gerade auch noch mal. Und wer auf deutsche Dinge erklären, weil das ist nämlich viel schwieriger, die Dinge auf Deutsch zu erklären, als in Fachsprech, wo man sich hinter Begriffen verstecken kann.
Ja, gerne auch Frauen. Ich hab nämlich, also ihr seht, ich habe mich wirklich damit beschäftigt. Ich habe nämlich mal gezählt.
Oh, das ist die offene Flanke, die tatsächlich...
Daniel, sprich mich.
Nee, aber ich meine, ihr ruft ja auch dazu auf, ne? Also es kann sich ja auch jeder bei euch melden für eine Podcast-Folge. Ich fand es einfach nochmal so interessant, auch für mich selbst. Also es sind tatsächlich ca. 75 Männer und 15 Frauen.
Ja. Das ist die offene Flanke, die Daniel, da liegt er mir seit Monaten oder eigentlich Jahren schon in den Ohren. Für uns war das damals so vielleicht ein bisschen historisch auch gewachsen, weil wir ja parallel immer den Alice im Serverland Podcast jetzt über 4 Jahre lang hatten, nicht so regelmäßig bespielt. Da hatten wir ja nur Frauen und einmal einen Ellie, sage ich jetzt mal. Deswegen ist uns das sozusagen in der Gesamtheit nie so stark vorgekommen, weil wir da immer so viele starke Frauen hatten. Aber fair enough, wenn man jetzt nur auf das Subsommeliers-Format schaut, weil Alice nun ja auch aktuell immer noch in einer verlängerten Babypause ist. Ja, es ist so, man muss es so sagen. Das ist so mitgewachsen und ist durch drei Schwangerschaften und Elternzeiten halt gegangen. Hm. Ja, wenn man das nur sieht, die Subsommeliers, dann bewegen wir uns nicht da, wo wir absolut uns gerne sehen würden, würde ich mal sagen.
Da, genau, das ist legitime Kritik an uns, die haben wir selbst auch erkannt intern, gerade wo ich ja die letzten 2 Jahre auch der DSAG sozusagen immer mal gezeigt habe, so hier, ihr habt auf die zu wenig Frauen auf der Bühne als Keynote-Speakerin. Und ich wusste immer, wer da einmal nachschaut, ich bin da eigentlich sehr auf dünnem Eis, bewege ich mich. Das war mir durchaus bewusst, obwohl wir wahnsinnig starke Frauen bei uns hatten, auch mit der Sonja, die war ja immer auch mit vorne dabei, Sonja Lienhardt von der SAP, die hat da, sag mal, echt auch sicher immer wieder die Fahne hochgehalten, hat sich auch mit uns in jedem Format als Gast zur Verfügung gestanden. Also, aber ich bin bei dir, das wollen wir und wollen wir in Zukunft anders angehen.
Man muss Frauen einfach noch einmal direkter ansprechen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir der DSAG auch so in diesen, einfach so mitgeben wollten. Es reicht nicht auf Inbound zu setzen, weil dann sind es häufig immer noch mehr Männer, weil ja auch mehr Männer im System arbeiten. Das ist ja von der Verteilung her immer noch einfach so. Und gerade die dann noch sichtbarer sind, sind auch häufig Männer. Aktuell noch. Das heißt also, wenn man gezielt eine Frau zum Thema sucht, musst du halt viel aktiver auf die Suche gehen. Da kannst du nicht auf Inbound setzen, sondern musst sozusagen aktiv ansprechen und nochmal erklären, was ist das. Und dann sind aber Frauen auch durchaus absolut bereit dazu. Aber diese Extrasteife, die muss man häufig drehen. Das ist so.
Ja, also ich muss sagen, jetzt dieses Jahr bei den Technologietagen war ja Jessica Wolf.
Ja, genau.
Auch in der Keynote dabei und ich fand das super. Also für mich hat die Keynote bei den Technologietagen das erste Mal auch so, also es war so entstaubt so ein bisschen.
Ja, war super.
Ne? Also wir hatten nicht so dieses klassische Bild auf der Bühne, sondern es war wirklich so das erste Mal, wo ich so dachte, so hey, coole Leute und hat für mich so nochmal so einen anderen Auftakt für die 2 Tage auch gegeben und fand ich schon sehr, sehr cool, muss ich echt sagen.
Absolut, auch cool, dass du sie ansprichst. Mit ihr habe ich ja auch noch ein bisschen ein kurzes Interview geführt, weil ich es auch echt stark fand, das habe ich ihr auch mitgeteilt, dass sie da oben das so gerockt hat, so souverän war, aber nicht nur sie, auch alle, die dort waren.
Absolut.
Es war echt eine Hammer Veranstaltung. Wir werden im Anschluss sozusagen nochmal so 1-2 Features von Menschen hören, die da auch unterwegs waren. Das vielleicht so als Hinweis für die Zuhörenden noch.
Ich würde gerne noch einen Einspieler reinmachen, weil sonst kommen wir heute nicht mehr durch mit der Aufnahme. Ein paar haben wir noch. wenn das okay ist. Der Gordon hat uns auch noch was geschickt.
Ah ja, Gordon, ja, mega. Ja.
Liebe Subsommeliers, herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Ich glaube, ein Jubiläum, was ihr euch, als ihr angefangen habt, sicherlich auch nicht vorstellen konntet. Als ehemaliger Gast und auch Teil der Community freue ich mich ganz besonders, immer wieder spannende Insights von gleichgesinnten Kolleginnen und Kollegen aus der SAP-Welt zu bekommen. Und was mich natürlich persönlich freut, auch wenn mein Vortrag oder unser Austausch schon ein bisschen länger her ist, das Thema SAP Security wird immer prominenter und wir haben es letztens ja sogar beim DSAG Technologietagen gesehen. Es hat es auf die Keynote und auf die Mainstage geschafft. Also von daher freue ich mich. Macht weiter so. Ich bleib treuer Zuhörer und treuer Teil eurer Community. Alles Gute. Bis bald.
Ja, das hat ja gepasst an der Stelle.
Absolut. Danke, Gordon.
Genau. Ich lese noch eine Reihe vor. Wir haben auch eine sozusagen Leserpost bekommen. Da lese ich gerade nochmal drüber von dem Roland Buck, unser WWR, glaube ich, glaubt ältester Zuhörer. Hallo zusammen. Ich gehöre vermutlich nicht ganz zur üblichen Zielgruppe. Ich bin 77 Jahre alt und trotzdem höre ich euch sehr gerne. Ich habe das ganze Berufsleben mich mit SAP und ABAP verbracht. Und was soll ich sagen? Ich bin immer noch verliebt in ABAP. Für mich war es mehr als eine Programmiersprache. Es ist ein Werkzeug, mit dem man echte Probleme löst. In den letzten Jahren hat sich viel verändert, neue Technologien, Begriffe, Erwartungen und manchmal hat man das Gefühl, dass was man in Jahrzehnten aufgebaut hat, plötzlich nicht mehr gefragt ist. Ich hatte über 60 Firmen als Kunden, heute ist es ruhiger geworden. Was geblieben ist, ist die Freude am ABAP. Euer Podcast ist für mich eine Quelle für Technik, Praxis, Realität. Genau, und er nutzt es, um dran zu bleiben.
Ja, also ich finde ja, das sind alles sehr, sehr schöne Komplimente. Auch jetzt die Nachricht von Frank oder jetzt auch das eben, wenn ihr sowas hört, wie fühlt sich das denn für euch an, dass ihr sowas in den Leuten auslöst?
Oliver.
Für mich ist das ja am Anfang als absolutes Spaßprojekt gestartet. Also immer, wenn mich jemand gefragt hat, was für Absichten verfolgst du mit dem Podcast, dann war meine Antwort immer, das ist ein Spaßprojekt, mal gucken, was draus wird. Wir unterhalten uns über Themen, die mich interessieren, SAP und Wein. Wir machen das auf eine lockere Art und Weise, weil es soll nicht eingestaubt sein, aber dieser Weg und auch die Gäste, die dann immer mehr hinzukamen, wo auch ich immer neue Themengebiete für mich entdeckt habe, sind, also da habe ich, ich würde sagen, so die ersten 20, 25 Folgen niemals mit gerechnet, dass wir irgendwann eine 100. Folge oder eine 101. Folge, ja, irgendwie so, aufnehmen werden. Ich finde das super, dass wir so ein breites Spektrum mittlerweile erreichen und ja, tatsächlich auch Leute, die sich eigentlich gar nicht mehr mit SAP beschäftigen müssten. Also ich finde diese Facetten von Persönlichkeiten, die wir erreichen, und das merkt man ja auch an den Community-Events, wenn man dann die Leute mal trifft, also nicht jeder ist da der absolute Techie, sondern so viele unterschiedliche, auch fachliche Ebenen, mit denen man mit dem Podcast diese Person anspricht. Und das finde ich so bemerkenswert und hätte ich nie mit gerechnet. Und solange es ein Spaßprojekt bleibt, und man ja damit die Community irgendwie erweitern kann, bleib ich von meiner Seite auf jeden Fall dran.
Sehr gut. Sarah, Daniel, wie ist es bei euch?
Also, es ist schon, also ich, bei mir ist es auch schon so einen gewissen, auch wenn ich mir das nicht eingestehen da mag, weil ich da aber Schwierigkeiten mit habe persönlich, aber schon so ein bisschen Stolz mit aus in Teilen, wo ich sage, krass, also dass wir wirklich so viele Menschen erreichen, dass das Menschen wirklich hören, wundere ich mich selbst manchmal. Ja, wer hört das denn wirklich? Aber es ist ja offensichtlich so, es hören ja hören Menschen. Und das löst bei mir dann schon auch so einen gewissen Stolz aus, auch wenn ich mir häufig genug selbst denke, ja, so eine Demut zu sagen, ich bin ja, also wer bin ich schon, denn irgendwie die Welt zu erklären? Ich erkläre sie ja auch nicht, das war ja auch immer mein Ansatz, nicht die Welt zu erklären. Wir laden ja, wenn überhaupt, Menschen ein, die es erklären. Trotzdem ist es auch so eine Demut, die mir ausgelöst, wo ich sage, krass, also eigentlich bin ich ja auch, weiß ich ja auch noch gar nichts. Eigentlich gehe ich ja auch sehr naiv an diese Themen ran. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, der Clou, dass man sagt, man gesteht sich halt ein, dass man keine Ahnung hat. Aber die SAP-Welt ist so unfassbar groß.
Ganz genau.
Unglaublich groß. Und wer kennt sich denn in allen Bereichen aus? Niemand. Und das ist, die wenigsten gestehen sich aber ein, dass sie, oder trauen sich einzugestehen, dass sie eigentlich von Bereichen überhaupt keine Ahnung haben. Was aber völlig, glaube ich, legitim ist. Also, weil es geht auch nicht anders. Ja. Also Stolz und Demut.
Sehr gut. Sarah?
Für mich ist es so, dass ich da aus diesen Kommentaren und dieser starken Identität, dass dieses einzigartige Wir-Gefühl der SAP-Community halt so rauslese und rausziehe. Es ist für viele, es ist so viel mehr als nur Systemeinstellung oder sowas zu machen. Es ist einfach so, so viel mehr. Und deswegen ist es ja einfach ein Gefühlsmix, sag ich mal, bei mir. Also aus dieser eine Motivation, auch weiterzumachen, dran zu bleiben, weil die Community ist das auf jeden Fall wert ist, weil es ist ja schon auch, es ist sehr anspruchsvoll, neben irgendwie Job und anderen Projekten, die man halt so hat und ein bisschen Me-Time und Family, halt einen Podcast einfach am Laufen zu halten. Daniel hat da super viel investiert, was sozusagen die Regelmäßigkeit angeht. Da sonst wären wir auch an dieser Stelle nicht da, weil ich weiß, wie wichtig dieser Rhythmus ist. Und Oliver auch mit seiner ganzen Fachlichkeit, Expertise, als wir Oliver vor 5 Jahren ja kennengelernt hatten, da war mir ja gar nicht klar, wie unterschiedlich Menschen im SAP-Ökosystem ticken und dass wir nun gerade so ein, Oliver, du kriegst jetzt ein Kompliment, so einen klugen Geist, so ein so einen fortschrittlichen Denker, einfach so.
Bitte aufhören mit den Komplimenten.
Als Erstkontakt und dann noch Weinkenner. Das war ja der erste Einstieg für mich vor allen Dingen ins Ökosystem. Und ich dachte ja, hey, alle sind so. Es ist halt auch nicht so. Und deswegen ist es einfach ein schöner Zufall, der sich vor 5 Jahren da so eingestellt hat.
Ja. Absolut. Also muss auch sagen, hier sozusagen, ich schließe mich Sarah an und Oliver, du hast mich schon extrem geprägt in deiner Denkweise, wie du die Themen angehst. Also ich glaube, es ist vielleicht auch ein fruchtbarer Boden gefallen bei uns, dass wir mitgehen konnten, aber du hast uns extrem in die Richtung mitgeprägt. Dafür bin ich sehr dankbar tatsächlich.
Gerne, hat mir Spaß gemacht.
Das soll jetzt kein Abschied werden, Freunde.
Also. Ja. Mir ist aber gerade noch eine Frage gekommen, bei den ganzen Komplimenten. Daniel hat es eben in mir ausgelöst. Hand aufs Herz, wer von euch oder wie viele Folgen habt ihr tatsächlich auf Spotify selber schon gehört? Weil ich habe mir die Frage gestellt, wie viele Folgen habe ich auf Spotify von unserem Podcast gehört?
Also alle Streams sind von mir, meinst du?
Da hört in Dauerschleife. Daher die 28.000 Zuhörende pro Jahr.
Also ich habe Anfangsfolgen angehört, weil ich mich selbst feedbacken wollte, wie wirke ich im Podcast. Ich habe es irgendwann nicht mehr ertragen, mir selbst zuzuhören. Von da kann ich es nicht mehr. Letztens hatte Sarah sich alte Folgen von uns angehört, wo wir beide das Thema aufgenommen haben, im Gast dabei hatten. Und ich musste den Raum verlassen, weil ich konnte es nicht ertragen, mir zuzuhören. Ich musste in einen anderen Raum gehen.
Tatsächlich auch ganz schlimm, mir selber dabei zuzuhören. Ich habe aber tatsächlich die ersten 4,5 Jahre vielleicht 3-4 Folgen gehört. Einfach weil ich nochmal über Themen nachgedacht habe, nochmal wissen wollte, was haben wir dazu besprochen. Und im letzten Jahr, ist noch nicht ganz halben Jahr, so seit Februar sammle ich ja Stoff und ich höre mir das während der Autofahrt gerne nochmal an. Die Folge von Christian Rauch habe ich mir, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal angehört, zu meiner Schande. einfach, weil ich viel darüber nachdenke und mir hilft das, wenn das so ein bisschen im Hintergrund praktisch das Gespräch nochmal so beleuchtet wird. Aber ich bin da bei Daniel. Ich finde das ganz fürchterlich, mir selber beim Sprechen zuzuhören. Ich finde das auch so, wenn ich generell mit Mikrofon irgendwo auf einer Bühne stehe oder so, ganz schlimm, wenn man sich dann selber nochmal so ganz leicht zeitversetzt hört. Also ganz komisches Gefühl.
Ja, ich muss zugeben, ich habe mir gestern mein Video nochmal angeschaut vom Subfluencer Award.
Ja, das war schön, du hast das so gut gemacht.
Ja, aber da geht's mir ganz genauso. Also ich habe ja vor lauter Aufregung circa 20 Mal in 2 Minuten gesagt.
Hat niemand gehört, Anni.
Aber das sind so Sachen. Und ich glaube, das macht den Unterschied auch im Podcast. Es verwischt irgendwann so ein bisschen, dass da jetzt dann das Ganze gleich an so viele Hörer rausgeht. Ne? Also man ist irgendwann entspannt, wenn dann die Runde passt und dann quatscht man einfach drauf los und dann läuft das einfach.
Ja.
Genau.
Sollen wir noch eine Einspielung machen?
Ja,
ich habe noch 2 Einspielungen unbedingt. Und einen Leserbrief.
Perfekt.
Dann machen wir nochmal den Wolfgang.
Ja, mit.
Wolfgang Ebding kommt nochmal.
Ah, wunderbar.
Liebe Sarah, lieber Daniel, lieber Oliver, es war mir eine Freude und eine Ehre,
zu Gast in eurem SAP SAPT Sommeliers Podcast sein zu dürfen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und denselben Spaß wünsche ich allen Zuhörern, nicht nur für unsere Folge über die SAP Business Data Cloud, sondern für alle Folgen. Die Frage, warum ich mich genau für diesen Wein entschieden habe, hat mich als Triathleten, der keinen Alkohol trinkt, vor die Herausforderung gestellt, eine einigermaßen kreative Antwort zu finden. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Euch wünsche ich viel Freude, viel Erfolg und ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen. Vielen Dank und liebe Grüße, euer Wolfgang.
Oh, danke schön, Wolfgang.
Da habe ich gar nicht gehört. Was wurde denn da? Hatte er keinen Wein? Hatte er was Besonderes? Ich kann mich gar nicht erinnern.
Doch, er hatte was vorgeschlagen. Oliver, du weißt es noch. Wir haben die Business Data Cloud Folge zusammen aufgenommen.
Woher willst du wissen, dass ich das noch weiß?
Das musst du doch wissen.
Echt den Ball so rüber zu spielen.
Ich guck gerade, weil ich habe früher ja die Shownotes immer noch den Wein reingeschrieben. Da habe ich irgendwann aus Bequemlichkeit wieder aufgehört.
Ja, danke dafür. Ja. Jetzt blamieren wir uns.
Nein, ich habe den Eindruck gehabt, dass er von seiner Frau den Tipp bekommen hatte, welchen Wein. So habe ich das von Wolfgang mitbekommen und wusste aber gar nicht, dass es ja natürlich wegen seiner sportlichen Aktivität vielleicht nicht ganz so viel Wein getrunken wird. Und der war aber sehr lecker und ich habe ihn dann einfach bestellt im Auftrag. So war das, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig rekonstruiere.
War es denn ein roter oder ein weißer?
Es muss ein roter gewesen sein, weil sonst hätte ich dir das aufgebürdet, Oliver. Mhm. Eigentlich.
Dann habe ich es vielleicht einfach deswegen vergessen.
Sehr gut. Wollen wir nochmal die Linda zu Wort kommen lassen?
Ja, bitte.
Warte mal, das ist nicht die Sprache, das ist eine andere. Jetzt habe ich ja fast die andere vorgespielt. Das ist eine kurze, die geht schnell. So.
Liebe Sarah, lieber Daniel, lieber Oliver, ich gratuliere euch von Herzen zur 100. Folge eures Podcasts und bin sehr glücklich, schon so lange Teil der Community zu sein. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, es war Folge 17 aus dem Juni 2022. Damals noch als Rookie unterwegs, ist inzwischen so viel passiert. Ich bin gespannt, wie alles weitergeht und drücke euch ganz fest. Ganz liebe Grüße, Linda.
Oh, danke schön. Ja, da muss ich jetzt einmal direkt bei Linda einhaken, weil das ist auch etwas, was ich super faszinierend finde. Wir sprechen ja nicht nur über Technologie, sondern über Karrieren. Und das klingt jetzt so sachlich, aber das sind ja Leben. Das sind Leben, Lebensentscheidungen, Veränderungen. Das schwingt ja alles mit. Das heißt, man macht eine Aufnahme, man spricht über ein Thema oder auch über eine bestimmte Rolle und dann verändern sich Menschen. Ne? Sie wachsen in Rollen hinein, sie machen sich jetzt wie Linda selbstständig, dann noch mit kleinem Kind, also wirklich Baby. Und das ist so krass, wie man so durch diesen Podcast Kontakte hat und dann irgendwie in Verbindung bleibt und das so krass ist, also wie sich Menschen dann verändern. Und das ist auch total schön, dass so eine Beziehung, so eine zu haben.
Ja. Ja, Linda war auch sehr früh. Meinen haben wir, glaube ich, auch über dich kennengelernt, Oliver, ne? Meine ich zumindest. Also, dass wir sie über dich kennengelernt haben. Noch zu NTT-Zeiten. Und sie war bei Alice dabei, sie war bei den SAP-Sommeliers dabei, sie war auch regelmäßig bei unseren Veranstaltungen in Bielefeld dabei. Und ja. Hört mir?
Ich glaube, dein Mikro muss an den Mund wieder.
Ist es nicht dran? Hört ihr mich?
Jetzt
nicht
ist besser, jetzt war es besser.
Jetzt ist besser.
Jetzt besser, okay, gut.
Das hat sich verschoben. Das ist ein Outtake, noch ein Outtake.
Fragende Blicke geschaut. Genau. Also Linda, sozusagen, war tatsächlich eine lange Begleiterin unseres Podcasts. Also sowohl von den Alice-Podcasts als auch bei den SAPs und mir bei den Veranstaltungen war sie immer mit dabei. Absolutes Role Model. Martin Munzel hatte uns auch einen Brief geschickt, den gebe ich auch nochmal rüber, also wo er sich mit sozusagen Glückwünsche zur 100. Folge uns ausrichtet und er sich auf das gemeinschaftliche Buchprojekt freut, beziehungsweise auf das Ergebnis freut er sich. Und da ja, da war auch ein bisschen die Schweißperle auf der Stirn beim Wort Ergebnis, ob wir noch ein bisschen was zu schreiben haben, damit ein Ergebnis da ist.
Nur unter Druck entstehen Diamanten.
Das kommt ins Buch rein. Unter Druck entstehen Diamanten, Oliver. Das muss da direkt rein ins Vorwort am besten.
Olivers Leitspruch als
Olivers Leitspruch.
Als Chef.
Aber es ist ja vielleicht eine schöne Überleitung tatsächlich, Anni, also zu dem Buchthema.
Ja, du hast ja schon so ein bisschen was verraten. Wie weit bist du denn?
Also ich kann dir von meinem Horrorwochenende. Ja, genau, wir müssen los. Tschüss, war nett. Also ich kann euch von meinem Horrorwochenende erzählen. Ich habe Daniel und die Kinder ausquartiert. Ich wollte 3 Tage nur schreiben, habe ich auch. Dann habe ich alles gelöscht. Ich war so unzufrieden mit dem Kapitel. Ich habe natürlich auch das allerschlimmste, schwierigste Kapitel bekommen. Möchte ich nochmal sagen. Die Herren der Schöpfung haben sich gedrückt um das Thema Technologie. Wie kann man sich darum drücken? Ich meine, hey. Aber das habe ich jetzt übernommen und natürlich als absolute Technikexpertin. Aber ich wollte jetzt, habe ich tatsächlich, nachdem ich alles gelöscht habe, also ich 30 Seiten gelöscht, habe ich jetzt gedacht, aus der Not mache ich eine Tugend und meinen sozusagen technikfremden Blick auf Technologie ist vielleicht das, was durchaus interessant sein könnte. Ich hoffe. Fingers crossed.
Ja. Sehr gut. Daniel, durftet ihr jetzt wieder zurückkommen oder?
Ich bin wieder zurückgekommen. Ich durfte wieder mit den Einziehen mit den Kindern zu Hause. Ja,
aber du hast meine Übellaunigkeit ertragen müssen. Das muss man auch sagen.
Ja, ich bin ja nicht ohne Grund heute in Hamm im Büro. Nein.
Sehr schön. Ja, wir kennen uns 15 Jahre und sind 10 Jahre verheiratet. Das vielleicht nochmal als Zeitwerk. Oliver, wie steht's denn bei dir mit dem Schreiben?
Ich muss jetzt wirklich los.
Können wir zur Weihnachtsfolge switchen?
Können wir doch die Weihnachtsfolge veröffentlichen? Das passt gerade besser. Der Druck ist noch nicht groß genug, würde ich sagen. Es fällt mir einfacher, darüber zu sprechen. Also, was Inhalt der beiden mir anvertrauten Kapitel ist. Das, was ich von Daniel und Sarah bereits gelesen habe, so ein bisschen zu adaptieren und dann in meinen Kapiteln auch die Perspektive zu ändern, ist manchmal nicht ganz einfach. So nicht, weil der Input der falsche ist, sondern der ist sehr gut. Aber ich möchte oder ich habe für mich den Anspruch, dass man in jedem Kapitel so ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf das gleiche Thema eigentlich bekommt. Weil das ist das, was, glaube ich, auch zukünftig in der Community sehr, sehr wichtig ist, dass man einen, ja, nicht eingefahrenen Blickwinkel auf Themen, auf Technologie oder auch auf, ja, Projekte bekommt, sondern dass man als Berater, und wir sprechen da in dem Buch ja über die Zukunft der Beratung, dass man einen Blickwinkel auch verändern kann. Also, dass man sich selber reflektiert, aber auch das Gelernte. Wir haben es eben schon mal kurz angeschnitten, wenn man mit 77 Jahren sich immer noch mit ABAP beschäftigt. Ich finde das bemerkenswert. Und diese Offenheit für diese Veränderungen, die da passieren, und die werden auch in Zukunft sicherlich noch mal passieren, die sind in der Vergangenheit immer wieder passiert. Also auch da gab es Neuerungen. Und dass man da halt offen für bleibt, das ist so die Kernmessage, die ich so ein bisschen damit reinbringen muss. Und ich muss mich Sarah auch anschließen. Ich habe auch schon einige Zeilen häufiger gelöscht und versucht, neu zu schreiben. Aber ja, die Schwierigkeit liegt irgendwie so ein Gesamtkonzept im Blick zu behalten. Ist eigentlich ähnlich wie ein SAP-Projekt. Von daher, manchmal muss man einen Schritt zurück machen, um wieder 2 nach vorne zu machen. Und so fühlt es sich auch bei jedem Kapitel an, selbst wenn ich nur mal über die Kapitel von Sarah und Daniel auch drüber lese.
Vielleicht so ein bisschen abschließend, um das zu framen. 100 Episoden Subsommeliers wollten wir halt einfach nicht nur verstreichen lassen als Podcast, sondern daraus einfach noch einen anderen Zugang zur Wirklichkeit im Ökosystem schaffen. Und ich glaube, das ist auch schon wieder ein einfach cooler Schachzug zu sagen, hey, es ist nicht nur das Gehörte, sondern wir wollen auch, wir nutzen das als Content, um darüber wieder Lösungen, Ideen, Inspiration für die Community zu schaffen. Und das ist deswegen auch der Podcast ist Teil von etwas, was weitergeht. Wir entwickeln uns alle und das finde ich so schön und lebendig und deswegen freue ich mich ganz doll, wenn wir Mitte des Jahres fertig sein werden und bei Espresso Tutorials das Buch veröffentlicht haben werden, dass wir da nochmal zum Thema Future of SAP Consulting wirklich zusammenkommen, ein cooles Event machen und dann nochmal 100 Episoden es da krachen lassen, würde ich sagen.
Absolut.
Sehr schön, da dürfen wir uns freuen. Zukunft. Oliver, du hattest eben gerade schon gesagt, was glaubt ihr denn, was die größte Herausforderung für SAP-Kunden in den nächsten Jahren sein wird?
Nach wie vor glaube ich weiterhin die Transformation, so die nächsten 2 bis 3 Jahre sicherlich noch. Aber dann wird man sehr stark auch anfangen müssen, meiner Meinung nach, Prozesse zu hinterfragen, weil die allermeisten Transformationen fangen jetzt erstmal mit einer klassischen Brownfield Conversion an. Und ich sehe das bei meinen Kunden häufig so, dass man sich einfach mittelfristig immer die Frage stellen muss, wie sieht denn meine Strategie aus, wie sehen meine Prozesse aus und was muss ich dafür im ABAP-Umfeld beispielsweise aufräumen. Nur weil ich jetzt auf HANA laufen gelernt habe, heißt das noch nicht, dass ich auch zukunftssicher aufgestellt bin. Vor allen Dingen, wenn ich neue Technologien ausrolle, bei mir ist es zum Beispiel das Embedded PPDS, was die Kunden mit S4HANA dann einführen und da passen viele Dinge auch prozessual gar nicht mehr zusammen. Vor allen Dingen, wenn man das als Add-on dann neu installiert und nicht aus der alten APO-Welt zum Beispiel kommt. Und diese prozessgetriebenen Fragen, die werden, glaube ich, immer mehr die Frage nach der reinen Technologie ersetzen. Und da wird man sich spätestens nach der Brownfield Conversion dann mit beschäftigen müssen.
Mit Blick auf die Community, was glaubt ihr da?
Ich glaube, dass da auch hier ist ein findelnden Wandel statt. Ich merke, dass da aber ja schon auch eine Bewegung ist von Menschen, die die Dinge auch nochmal, und wenn es nur ein Deckmantel ist, aber irgendwie anders etwas auflockern möchten. Das finde ich sehr, sehr positiv, dass es das gibt. Weil ich glaube gerade, ich schreibe ja an einem Kapitel zum Thema Communities im Buch und ich sehe da diese eine wesentliche Funktion im SAP Consulting für diesen Communities als informeller Sparringsraum, wo ich sage, ich kann Themen besprechen, ohne dass ich aber erstmal eine Entscheidung treffe, vielleicht auch losgelöst von meiner Organisation, kann ich offen über Themen sprechen. Und da erfüllen sie, glaube ich, meines Erachtens eine wichtige Funktion in unserem Herausforderung, weil dieser Gap ist enorm. Ich glaube, das habe ich jetzt auch aus dem Podcast von Helge Sanden und Sebastian Westphal mitgenommen, die ja gerade bei uns auch im Subsommelier-Format das veröffentlicht hatten. Dieser Gap zwischen dem, wo stehen die Organisationen und was stellt sich SAP vor, der ist gigantisch, der ist riesig. Und das wird noch ordentlich Schmerz verursachen, wenn die Unternehmen sich in diese Richtung bewegen müssen, sofern SAP nicht doch irgendwie an Stellen wieder auch sozusagen Brücken baut. Da wird es, glaube ich, noch eine Menge Knirschen geben in den nächsten Jahren. Und da braucht es einfach auch so Communities, glaube ich, als Auffangbecken für so eine soziales Auffangbecken, sage ich mal. Das sind sie, glaube ich, eine wichtige Funktion.
So. Sarah, dein Blick?
Meinst du jetzt speziell auf das Thema Transformation, Community, Technologie? Ich habe irgendwie so viele Dinge im Kopf. Was wär so eine abschließende?
Also mich würde da tatsächlich dein Blick auf die Community interessieren, gerade auch jetzt vor dem Hinblick, dass du ja auch die Rolle als Host für den Subsocial Club in eurer Gegend übernommen hast. Was ist denn da so dein Ziel?
Es gibt ein Bild, das würde ich jetzt hier mal aufmachen. Darüber wollte ich auch mal ein bisschen thematisieren auf LinkedIn. Das ist das Hidden SAP-Problem. Ich war jetzt zum Beispiel mit Daniel und Sohn Misha gerade in einer Ausstellung im Heinz-Nixdorf-Forum hier in Paderborn. Und es über irgendwie, ich weiß nicht wie viele, 100 Quadratmeter wurde die Geschichte von Hardware, des Computers und so weiter alles thematisiert. Natürlich kam auch Microsoft vor. Aber SAP? Gar nicht. Und dieses Hidden SAP-Problem, das geht noch weiter. Das betrifft ja auch sozusagen zum Beispiel Anwender. Hier ist eine Oetker, hier ist Schüco und ne, sie haben alle SAP im Einsatz. Das sind riesen, wahnsinnige Unternehmen und die sind auch überregional bekannt, ne, einer von diesen globalen Playern. Und sie sind aber, es wird nicht darüber gesprochen, wie wichtig SAP, wie das wirklich Backbone auch der Unternehmensprozesse und der Wertschöpfungskette ist. Und deswegen ist es für Talente und auch für neue Talente, die insgesamt ins SAP-Ökosystem angezogen werden sollen, so schwierig, weil es eben dieses Hidden-SAP-Problem gibt. Es ist überall versteckt, es ist überall drin, in, was hatte ich gelesen, 86% jeglicher irgendwelcher Prozesse weltweit, SAP ist überall und doch ist es unsichtbar. Und mir geht es darum, dass wir in der Community SAP zu mehr Sichtbarkeit verschaffen können, nicht damit SAP mehr Geschäft macht, sondern damit das Ökosystem weiter funktionieren kann und nicht fragmentiert ist und nicht ein Nachwuchskräfteproblem sondergleichen bekommt.
Daniel?
Alles gut. Ich habe nichts zu ergänzen. Ich bin
ja, schöner Blick darauf. Danke, Sarah.
Sehr gerne.
Haben wir noch einen Spieler oder?
Nee, an der Stelle keine mehr. Wir sind sozusagen, wir sind bedient.
Sehr gut.
Wir sind bedient.
Wir sind bedient. Ja, ist jetzt auch schon ein bisschen Zeit verstrichen.
Absolut.
Dann nochmal eine Frage an euch. Wenn ihr eure Podcast-Chemie in einem Satz beschreiben müsstet, wie würde der klingen? Ihr drei, so.
Ich finde, wir haben in den letzten Jahren erstaunlich wenig, also Abstimmungsbedarf gehabt. Die Dinge haben irgendwie haben alle, es hat irgendwie sehr, sehr glatt und nahtlos alles funktioniert, nach meinem Gefühl. Wir haben jetzt nicht uns immer riesig vorher Strategien überlegt, wie gehen wir was an oder Regeln festgelegt oder irgendwas. Wir haben irgendwie einfach gemacht, im Sinne des Rüdiger Hoffmann, und dann einfach uns gegenseitig auch vertraut und es hat irgendwie sehr gut funktioniert, ohne dass wir irgendwelche Zerwürfnisse hatten oder Konflikte überhaupt. Also ich kann mich an keine Situation erinnern, wo wir gesagt hatten, boah, da hat's mal geknatscht zwischen uns.
Sehr schön.
Also die, wenn ich so zurückblinke auf die 101 Folgen, es sind schon sehr teilweise kontroverse Ansichten, aber das ist genau das, was so ein Podcast-Format meiner Meinung nach auch braucht, weil wir gucken nicht alle mit der Technologiebrille, wir gucken nicht alle mit der gleichen fachlichen Brille, sondern es sind diese unterschiedlichen Perspektiven, die wir damit reinbringen. Und Daniel und Sarah kommen mit ihrer Vergangenheit eher aus der personenbezogenen Brille und ich bin dann eher so ein bisschen der SAPler, der Berater, der so diese Beratungen ein paar Jahre macht. Und es ergänzt sich eher, als dass es sich zerreibt.
Danke übrigens, Oliver, dass du nicht HR gesagt hast. Weil das finde ich total toll, dass du Personen, weil Recruiting und so wie wir es gemacht haben, war halt nie HR. Das finde ich mega toll, dass du personenbezogen gesagt hast. Vielleicht für mich ein abschließender Satz. Wir sind die neue Generation im SAP-Ökosystem. Wir sind Stellvertreter. Das ist das, was ich so fühle. Ja, Faust hoch, genau.
Jetzt habe ich mir zu ganz am Anfang eine Frage aufgeschrieben. Ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich gleich dafür köpfen, aber...
Wir können es nicht, es ist virtuell leider.
Warte ab.
Was muss die Community tun, um Teile aus der Weihnachtsfolge hören zu dürfen?
Oh, also ich würde für einen schönen Rotwein alles machen.
Ist das so?
Oliver, was sagst denn du dazu?
Ich muss mal reinschauen. Mal. Guck mal
in den Ohren. Daniel, also, einfach nur so?
Ganz ruhig bleiben. Diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich enthalte mich.
Mic drop.
Wie war das nochmal, Sarah, diese Exit-Beratung, wenn man aus der SAP-Branche rausfliegt?
Ja, ich habe noch so ein Nebengeschäft aufgemacht, Oliver. Ich nenne es Exit, genau, Sub Exit. Ja, also kannst du einen Gutschein bekommen von mir.
10%.
Daniel überlegt und überlegt und überlegt.
Also der sucht schon.
Der sucht schon.
Ich habe gerade im Ordner geschaut, wo ich sie noch habe.
Der hat die noch.
Ja. Aber ich habe eine andere unveröffentlichte Folge. Wir hatten mal eine Folge, da hat ein Berater danach gesagt, die müssen wir neu aufnehmen, weil das, was er dargestellt hat, völliger Unsinn ist. Ich werde nicht sagen, welche Folge.
Zwei Folgen, ja.
Die haben wir neu aufnehmen müssen, weil er gesagt hat, er hatte in der Nacht, bis ich mir eingefallen, was er erzählt, war völliger Unsinn.
Oh, wie schön.
Ich werde nicht sagen, welches Thema wir gefallen haben. Oh, wie schön. Ich hatte auch wieder gelöst werden.
Ja, monatliche Hörer verdoppeln oder sowas, dachte ich jetzt. Ist irgendwie, aber gut, wenn ihr da keine großen Wünsche habt. Ja. Also, ich würde sagen, 100 Folgen oder 101, 102, wer weiß es schon.
Wir müssen nochmal nachzählen.
Unzählige Diskussionen, viele Perspektiven und vor allem eins, echte Stimmen SAP-Kosmos. Ich glaube, das ist das, was eigentlich das Ganze nochmal zusammenfassen würde. Und ich glaube, es sind, wir haben es jetzt auch aus einigen Stimmen gehört, super, super viele Leute, die sich darüber freuen würden, weitere 100 Folgen oder vielleicht auch 102 zu hören. Und vielleicht auch Einblicke in die tolle Weihnachtsfolge zu bekommen. Ihr könnt ja mal eine Nacht drüber schlafen und für morgen hätte ich dann gerne Antworten.
Anni, vielen lieben Dank für deine mega tolle Moderation. Es hat so Spaß gemacht mit dir. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Danke dass ich dabei sein durfte.
Ja, hallo Steffen. Steffen Wester-Ebbinghaus von Milliarum. Ich danke dir, dass du heute bei der 100. Episode SAP Sommeliers mitmachst, aus deinem Urlaub heraus sogar dir die Zeit nimmst. Und Anlass war ja, dass wir uns auf den Technologietagen in Hamburg begegnet sind. Und ich dich da einmal fragen wollte, was war denn so euer inhaltlicher Fokus? Ihr habt da ja ausgestellt und gab es ein bestimmtes Kundenproblem, was ihr damit vielleicht adressiert habt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben dort ja unsere AI-Lösung für On-Prem und Cloud SAP-Architekturen vorgestellt und haben damit aus unserer Sicht eben auch so einen Nerv getroffen, weil eben in der Diskussion auf unserem Stand, aber auch halt bei unserer Präsentation und bei den Vorträgen kam halt auf jeden Fall sehr deutlich rüber, dass halt und auch in der Analyse vorab, dass halt natürlich je nach Lesart bis zu 90% der Kunden ihre Daten on-prem haben und eben zwar möglicherweise in Transformationsprojekten drinstecken, aber die werden halt noch viele Jahre dauern und diese Kunden brauchen halt jetzt eine Lösung, wie sie halt auf diese, sagen wir mal, Prozessintelligenz und die Daten ihrer SAP-Systeme zugreifen können, also sozusagen die Kronjuwelen da gab es halt sehr viel Unsicherheit, wie das entsprechend gestaltet werden kann und da haben wir an unserem Stand letztendlich halt wirklich super Gespräche geführt, wo teilweise Kunden waren, die gesagt haben, ja, wir dachten eben, das geht nur in der Cloud und wir müssen erstmal in die Cloud, bevor wir AI mit SAP-Daten nutzen können. Und da konnten wir halt aufzeigen, dass sowohl SAP selber natürlich über Joule, aber auch eben in On-Prem-Szenarien ohne Joule der Zugriff auf diese Daten halt möglich ist. Und das war auf jeden Fall für ja die Kunden, die auf unserem Stand waren, halt höchst relevant und vielleicht auch jetzt, was wir damals natürlich auf dem Stand nur sozusagen vermutet hatten, aber es hat sich halt bewahrheitet. Wir haben jetzt halt auch im Nachgang zu der Messe da sehr viele Anfragen dazu bekommen und eben konkrete Termine schon. Also das heißt, das ist auf jeden Fall etwas, was diese Community beschäftigt, inklusive, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt, auch die Partner der SAP, die ja ihre eigenen Softwarelösungen haben und auch da natürlich sich die Frage stellen, ja, muss diese Softwarelösung erst in die Cloud, bevor ich dann das AI ready habe oder kann ich das nicht auch für meine On-Prem-Kunden schon jetzt nutzen und das konnten wir halt dann auch ganz gut entsprechend vorstellen, wie das geht. Ja.
Also ihr habt da echt einen Nerv getroffen. Tatsächlich ist sozusagen dieses Missverständnis ein Narrativ, was sich so ein bisschen durchgezogen hat, auch bis zu meiner Bubble hinweg. Kann ich auf jeden Fall sagen.
Genau, und interessanterweise SAP ist es ja voll, sag ich mal, auch architekturkonform auch mit dem, was SAP macht, weil SAP hat natürlich auch genau das Thema, dass eben selbst Kunden, die jetzt eben einen RISE-Vertrag haben, möglicherweise halt trotzdem noch Tochtergesellschaften Daten on-prem haben, und auch da, sag ich mal, beschäftigt sich SAP intensiv damit, wie halt dann mit Joule-Mitteln halt auf diese Daten zugegriffen werden kann. Also von daher ist unsere Technologie da halt komplementär, wenn man so will, und kann halt sehr gut kombiniert werden, also auch in so einem Joule, sag ich mal, Szenario.
Ja, danke schön für die Einblicke. Wenn wir so ein bisschen einmal auf Perspektive im SAP-Consulting, auf die Realität im SAP-Consulting schauen, nimmst du etwas wahr, was vor 10 Jahren vielleicht noch nicht so war, weil du bist ja einfach schon wirklich länger im Business dabei? Oder gibt es etwas, wo du das Gefühl hattest, hey, liebe Partner, liebe Consultants, das müsst ihr aufhören zu tun. Stopp, da, hört auf.
Ja, ne, auf jeden Fall. Ich meine, das betrifft ja auch das, was wir selber in unserer Firma machen und auch meine eigenen, sag mal, Gewohnheiten. Man ist natürlich als, sag mal, erfahrener Berater geneigt, dem Kunden dann halt auch dieses ganze Wissen, was man angesammelt hat, eben in Form vielleicht auch von einer, sag mal, individuellen Lösung dann überzustülpen. Und da hilft es dann schon mal, den Blick über den Tellerrand und eben sich anzuschauen, was hat SAP denn jetzt zum Beispiel in der Public Cloud, in der Private Cloud, on-prem für Hilfsmittel, also zum Beispiel über SAP Activate mit den Scope-Items, über Signavio mit Prozessbeschreibungen, Dokumenten, Best Practices, also dass man Scope-Items, also dass man sich all diese Hilfsmittel und Methoden natürlich intensiv auch zunutze macht, indem und dadurch dann entsprechend auch beim Kunden eine höhere Effizienz erreicht, weil man halt die Dinge nicht neu erfinden, dokumentieren muss, testen muss, sondern halt da aus dem Regal entsprechend sich dieser Themen bedient und dann natürlich auch mal bestimmte liebgewonnene Sonderlocken, Z-Entwicklungen etc. dann auch über Bord wirft, auch als Berater und eben bewusst dem Kunden halt auch dahingehend berät, dass man sagt, hier gibt es einen Standard, der entspricht es vielleicht nicht eins zu eins dem, was du bisher gemacht hast und auch nicht dem, was man jetzt aus dem System alles rausholen könnte, aber er hat halt den Vorteil, dass es sofort sagen wir, funktionsfähig ist und eben da jetzt quasi diese Integration durchdacht ist. Das ist so der eine Weg, wo ich sage, das ist auf jeden Fall sichtbar. Also eine Methodenkenntnis und eben diese auch konsequente Anwendung. Und da sehe ich halt sowohl den Kunden als eben auch den Projektleiter halt in der Pflicht, dass er dann halt auch alle Beteiligten in so einem Projekt darauf halt einschwört, auf diese Anwendung der Methodik. Aber das ist vielleicht jetzt der Punkt, der früher schon galt, aber jetzt glaube ich auch nach wie vor wichtig ist, dass wir entsprechend auch sag mal sehen müssen, dass das, was dort geliefert wird, diese Best Practices, die sind ja per Definition rückwärtsgewandt, genau wie die Methodik. Also das heißt, wir dürfen die jetzt nicht oder dürfen die nicht blind sozusagen anwenden, sondern wir müssen ja im Prinzip auch Innovationen denken. Wir müssen letztendlich auch sehen, und das ist jetzt speziell in dem Bereich, wo wir tätig sind, also eine Reisekostenabrechnung, das kann man bestimmt super standardisieren. Da unterscheidet sich eine Firma A nicht von der Firma B normalerweise und da habe ich einen Effizienzgewinn. Wenn ich aber sowas nehme wie einen Engineer-to-Order-Prozess oder Configure-to-Order, dann ist es natürlich schon ein Unterschied, ob ich jetzt einen Prozess auswähle, der für einen Fertigpizza-Lieferanten designt wurde und dort die Änderungen in einer Rezeptur eben wunderbar abbildet, oder ob ich tatsächlich einen Engineer-to-Order-Prozess habe in einer komplexen Anlage und möglicherweise auch dieser Änderungsprozess der Wettbewerbsvorteil meines Kunden ist. Das heißt, dass er bis zum Schluss Änderungen zulässt und eben sich Hilfsmittel geschaffen hat, die diese Änderungen dann durch das System schleusen, dann muss ich halt von dieser Best Practice entsprechend Abstand nehmen und eben mit dem Kunden gemeinsam überlegen, wie kann ich diese Anforderungen halt ausprägen, sodass sie halt dass der Wettbewerbsvorteil bestehen bleibt. Ja. Also das heißt, Standards nutzen wäre so mein Credo, aber eben auch konsequent hinterfragen und eben beispielsweise zu fragen, was bringt den echten Mehrwert eben bei dem Kunden, für den Kunden, welche Differenzierung möchte ich eigentlich beibehalten oder brauche ich zukünftig und wo verhindert vielleicht sogar dieser Standard eine Innovation, weil eben hochbezahlte Spezialisten auf einmal Routinetätigkeiten halt manuell machen müssen, weil der Standard das halt nicht vorsieht. Also so wäre mal der Blick da drauf und vielleicht auch noch eine Wahrnehmung, die ich halt sehe, diese Standardisierung und das, was ich dort gerade skizziert habe, das ist natürlich aus Sicht des Softwarelieferanten nachvollziehbar. Der sagt eben Komplexität in den Systemen reduzieren. Ich habe dann weniger Einführungsaufwand, weniger Wartungsaufwand und der Kunde im Prinzip eigentlich auch. Nur wenn der Kunde dann eine Sidecar-Anwendung selber entwickeln muss und die auch selber warten muss, dann verlagere ich natürlich diesen Wartungsaufwand und die Komplexität jetzt auf meinen Kunden, also sprich eben den Kunden einer Public Cloud, einer Private Cloud. Und da muss der Kunde natürlich auch kritisch hinterfragen, ist das auch in meinem Interesse oder war das nicht super praktisch und möchte ich das auch beibehalten, dass ich eben bei SAP anrufen kann, wenn ich ein Problem habe und eben dort eine Lösung bekomme. Ja, und deswegen muss man da, glaube ich, auch das kritisch sozusagen beobachten aus Kundensicht. Nutzt mir diese Innovation des Softwareherstellers an der Stelle oder habe ich da nicht andere Interessen und muss die auch deutlich artikulieren?
Ja, danke schön, Steffen. Das ist etwas, was ich so jetzt einmal, ein Wort kam mir so gerade in den Sinn, so habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, so von Immanuel Kant. So dieses Thema der kritischen Urteilsfähigkeit, also durchaus der Kenntnis darum, was ist Standards, was geht alles, was sind an Vorgaben da und dann aber zugleich im Sinne des Kunden in den Mehrwerten zu denken und sagen, okay, hier müssen wir abweichen, hier macht es halt total Sinn.
Ja, nee, absolut, sag ich mal, schönes Zitat. Also man sieht eben deinen Background als Literaturwissenschaftlerin und das ist auf jeden Fall auch bei solchen technischen Fragestellungen absolut, glaube ich, eine gute Quelle für ja, Inspiration, Problemlösungen. Also das kann ich also nur so auch bestätigen.
Ja, danke schön. Und das ist vielleicht die perfekte Überleitung zu unserer dritten und abschließenden Frage, Steffen. Unsere Brücke zum Buch. Wir schreiben ja gerade Future of SAP Consulting. Also ich sag mal, ja, es ist ein großes Thema. Und wenn du etwas in dieses große Themengebiet von dir, von deiner Expertise, deinem Wissen einfließen lassen müsstest, wo du das Gefühl hättest, wenn die Sarah oder wir als Oliver und Daniel, wenn wir das vergessen würden, dann wäre das ein Fauxpas sondergleichen. Gibt es da etwas, wo du das Gefühl hast, das muss da rein, das müssen wir grundlegend da reinbringen?
Mhm. Also gut, das eine hatte ich ja schon erwähnt, das ist halt diese konsequente Anwendung dieser Methoden. Das ist, glaube ich, halt ein ganz wichtiger Baustein. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir halt eben Fachkräftemangel haben. Also wir müssen halt eben Probleme bewältigen bei Kunden. Und das hilft uns natürlich, wenn wir da Beschleuniger entsprechend nutzen und eben dadurch halt die Qualität in diesen Beratungsprojekten erhöhen. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass halt es nach wie vor komplexe und integrierte Problemstellungen bei den Kunden gibt. Und dafür brauche ich halt an sich eine langjährige Ausbildung. Also das heißt, da glaube ich, sind wir als Berater und natürlich die Firmen selber auch gefordert, dass sie halt die junge Generation auch begeistern für, sag ich mal, diese Auseinandersetzung mit diesen Problemen. Also dass man dort halt bewusst sagt, nee, ich tacker das zwar in AI rein und in ChatGPT und kriegt da eine Antwort, aber ich muss, damit ich die halt bewerten kann, das selber durchdringen, muss das selber in einem System durchspielen und entsprechend durchdeklinieren, dass ich also wirklich halt bis zum Ende, bis zum tiefsten Punkt dann auch, sag ich mal, den Ehrgeiz habe, das zu durchdringen. Also das ist etwas, was ich nach wie vor als absolut wichtig erachte. Und also ich weiß zum Beispiel aus meiner Historie, wir haben halt früher dann das IDES-System, also integriertes Demosystem von der SAP halt rauf und runter dekliniert. Da gab es eine super Doku dazu und da konnte man halt eben sich ganz schnell auch in Themen einarbeiten, die man vielleicht vorher noch nicht kannte und hatte dann eben sofort auch letztendlich so einen kleinen Prototypen. Das gibt's jetzt ja auch mit diesen Sandbox-Systemen und mit den Scope-Items. Aber in gewisser Weise ist das sehr viel anspruchsvoller geworden. Und deswegen meine ich, ist es auch für die Berater sehr viel anspruchsvoller, aber nach wie vor notwendig, sich halt integrativ über auch verschiedene Tools, also die jetzt halt in der Cloud und eben on-prem sind, eben tief damit zu beschäftigen. Und das geht am Ende, meine ich, nur, wenn man tatsächlich auch Systeme von A bis Z end-to-end durchspielt und nicht allein alleine nur theoretisch in einem, sag ich mal, Prozess in Signavio sich bewegt. Also das heißt, da steckt die Wahrheit tatsächlich im System. Und deswegen Bereitschaft, sich mit Komplexität auseinanderzusetzen, würde ich sagen, ist ein wichtiges Asset. Das gilt aber wahrscheinlich nicht für alle Berater. Es gibt wahrscheinlich die einen, die dann eben mit diesen Tools halt arbeiten und eben Commodity-Beratung machen und die anderen, die aber quasi diesen integrativen Aspekt vorantreiben. Also das muss ja nicht in einer Person sein, aber da sehe ich halt auch im Zeitalter von AI halt den großen Mehrwert und Bedarf, um halt tatsächlich für den Kunden den Mehrwert zu liefern.
Oh, dankeschön. Ich fand, das war nochmal eine sehr, sehr spannende Wendung und ist ja auch einer meiner Herzensthemen, immer noch junge Talente auch ins SAP-Ökosystem anzulocken. Ja. Und das ist wichtiger denn je, jetzt Hand in Hand mit der KI-Entwicklung.
Genau, und da sagen. Genau, da kann man ja auch sagen, durch AI ist dann vielleicht der Zugang eben auch viel einfacher, weil man sich halt bestimmte komplexe Themen dann auch erarbeiten kann. Also deswegen bin ich auch super gespannt auf dein Buch, eben weil ich glaube, das ist halt etwas, was jetzt gerade hochaktuell ist. Wir erleben das in der Firma und bei Kunden. Und ja, da bin ich gespannt, was da noch für Erkenntnisse in deinem Buch dann schlummern.
Ja, danke schön. Ich werde es dich auf jeden Fall wissen lassen, sobald wir es launchen werden. Das wird im Mitte des Jahres sein und da werden wir auf jeden Fall ein schönes Opening sozusagen machen und ein bisschen inhaltlich drumherum. Mhm. Steffen, vielen lieben Dank, dass du Teil der 100. Episode geworden bist, ja, die ja danke. Von der Community für die Community auch ja gewesen sein soll. Und ja, dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Urlaub und danke fürs Gespräch. Es scheint aufzunehmen. Anders als das Mikrofon bei den Technologietagen scheint es hier jetzt aufzunehmen.
Ja, sehr gut.
Ja, Daniel Kohl ist dabei, den kennt ihr schon aus den SAP-Sommeliers, wo wir auch eine gemeinsame Folge gestaltet haben, hatte ich zunächst einmal auf den Technologietagen besucht und mit ihm ein sehr schönes Gespräch geführt. Leider, und ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, hat das Mikrofon einen Tonfehler gehabt und alles Weitere geht. Nur als persönliche Nachricht, mehr will ich dazu nicht mehr sagen. Und jedenfalls, Daniel, danke, dass wir jetzt nochmal das als Anlass nehmen können und diese Community-Episode, das Special nochmal ein bisschen reflektieren können. Also danke für deine Zeit, Daniel. Ihr wart auf den Technologietagen. Was war denn da eigentlich euer inhaltlicher Fokus? Weil ich weiß, der Stand war mega catchy, es war orange, ihr hattet ein unfassbares Gerät da, was ich bis heute nicht verstanden habe, wie es wirklich bedient werden konnte. So, deswegen hol uns doch da mal ab, mit was war Sineworks da vertreten?
Also erstmal, hallo Sarah und ich würde sagen, das Ganze läuft eher so unter der Unterschrift Shit Happens. Und von daher, es war total schön am Stand, dein Besuch. Und wir hatten da wirklich, glaube ich, auch eine tolle Zeit und eine schöne Aufnahme. Und haben dann eben halt erst danach festgestellt, dass irgendwie zwar das Video im Kasten ist, allerdings der Ton dazu fehlt. Und von daher überhaupt gar kein Thema, wenn wir uns jetzt hier nochmal in dem Kontext unterhalten. Sehr, sehr gerne. Technologietage, mit was waren wir da präsent? Ich meine, das war ja für uns, für Sineworks, das erste Mal, dass wir so ein bisschen aus dem Hinterhof rausgetreten sind und teilgenommen haben an eines, jetzt am DSAG, an den DSAG Technologietagen mit einem eigenen Stand. Danke da auch an mein Marketing-Team. Du hast gesagt, der Stand war auffällig. Ja, er war knallig und orange, kräftig. Ist in der Tat etwas aufgefallen in Abgrenzung zu anderen Ständen. Und dieses technische Ding, was du da angesprochen hast, muss ich ehrlich sagen, das ist so eine Art Synthesizer, würde ich mal behaupten. Das kam auch von meinem Kollegen Andy aus dem Marketing, der gesagt hat, hier Daniel, das blinkt, das hat ein bisschen was mit Technik zu tun, das ist ein Technologietage, das sind viele technikbegeisterte Leute. Es wird schon funktionieren, dass die Leute anhalten bei uns am Stand und uns da ansprechen. Ich war ein bisschen skeptisch am Anfang. Und gleichzeitig, ich muss wirklich sagen, es hat funktioniert und er hat es super gut erklären können, aber ich kann es bis heute nicht erklären. Und vielleicht zur Überleitung zu den Inhalten, die wir damit ausprobieren wollten. Wir hatten an unserem Stand, weil es ja auch Technologietage waren, waren wir da mit drei technischen Themen draußen, allen voran eben halt die SAP integrierte Toolchain. Das war auch so ein bisschen eine Anspielung mit diesem Synthesizer, mit den ganzen Kabeln, die da eben halt so verwirrt sind, wo man sagt, ähnlich wie heute die Tool-Landschaft bei den Kunden aussieht, wo eben halt ein Stück Jira ist, ein Stück Solution Manager, ein Stück Service Now, also sehr, sehr kunterbunt, heterogen gemischt. Eher dann die Beratung, Konzeption und Implementierung hin zur integrierten Toolchain, um da einmal diese ja End-to-End IT-Wertschöpfungskette abzubilden. Das ist so das, was wir da voran jetzt als größtes technologisches Thema haben, was wir ja bei Kunden auch beraten. Und wenn man das eins kleiner kocht, dann haben wir eben halt so Themen wie eine Signavio und Cloud ALM-Integration. Da hatten wir unter anderem so ein bisschen bei unserem Stand das Thema stehen Cloud ALM plus X. Und dieses X war eben halt darauf gemünzt, ganz konkret über Integrationsmöglichkeiten, Szenarien zu sprechen in Cloud ALM oder mit Cloud ALM hinein. Genau. Und das dritte Thema, mit dem wir da präsent waren, ist eben das Thema SAP Test Management, auch im Kontext einer S/4HANA-Transformation, wo wir auch, was ja eines unserer Steckenpferde ist und wo wir auch schon langjährige Beratungsexpertise einfach haben.
Ja, danke schön. Und vielleicht eine ganz kleine Überraschung für zwischendurch. Das wusste ich nämlich tatsächlich noch gar nicht, als wir uns gesehen haben auf den Technologietagen. Der Subfluencer Award wird ja weitergehen und wir werden eine Kategorie dazu nehmen. Und zwar wird das auf jeden Fall auch der coolste, beste Messeauftritt sein. Und das vielleicht schon mal so als kleine Ankündigung, weil ich doch finde, dass es sehr unterschiedliche Arten gibt, diesen Raum auch zu bespielen und einfach richtig coole Ideen gibt. Aber es gibt auch sehr viel Einfallslose, muss man sagen. Und von daher fand ich das jetzt, als ich da war, dachte ich, hey, das muss man doch irgendwie honorieren. Und das wird auf jeden Fall safe beim nächsten Subfluencer Award eine Rolle spielen. Das und es wird noch ein paar mehr Veränderungen geben. Aber so, das war schon mal so ein kleines Snippet vielleicht. Sag mal, das Thema Subconsulting, das ist ja wird ja Teil unseres neuen Buches sein, Future of SAP Consulting. Nimmst du eine Diskrepanz wahr zwischen dem, was der Kunde braucht und dem, was aktuell Beratung liefert? Gibt es da etwas, was du, wo du das Gefühl hast, ja, da ist ein Unterschied?
Ich würde jetzt vielleicht nicht Diskrepanz im ersten Schritt sagen. Was ich wahrnehme in unseren Beratungsprojekten, ist eine verstärkte Notwendigkeit, sich über Architekturen, also über Enterprise Architecture Management Gedanken zu machen. Das sehen wir jetzt mal ganz pragmatisch. Ich habe gerade das Thema integrierte Toolchain angerissen. Auch dort wird ja die Tool-Landschaft und die Möglichkeiten, die ich habe, es wird ja immer vielfältiger und immer komplexer. Und da erstmal eine Architektensicht einzunehmen und eben halt auch eine Beratung in die Breite zu erbringen, diese Notwendigkeit sehe ich sehr stark am Markt. Und das geht dann eben halt auch, wenn man das ganz allgemein, das Subconsulting überträgt, auf SAP-Architekturen, auf im Kern ERP plus umliegende Systeme, Applikationen sehe ich einfach da eine ganz dringende Notwendigkeit, jetzt nicht sofort irgendwie in die Tiefe abzutauchen und sich nur meinetwegen auf das Thema Datentransformation zu fokussieren, sondern eben halt auch erstmal einen richtigen Bauplan mit dem Kunden gemeinsam zu erstellen und ihn dann auch vollumfänglich beraten zu können.
Kann ich nur ein Häkchen hintermachen, habe ich auch wahrgenommen und speziell bei mir oder bei meinem neuen Team ja auch das Thema dann auf der BTP, weil genau da ist es auch diese Rolle extrem wichtig und wertvoll, da wirklich Kompetenzen einfach zu haben.
Ja, super, super interessant, wenn ich da noch kurz ergänzen darf.
Also ja, bitte.
Gerade BTP auch im Kontext von Clean Core und wie es die SAP genannt hat oder nennt, wie das Side-by-Side-Extensions. Auch da sehe ich einfach einen dringenden Bedarf an einer strategisch-konzeptionellen Beratung, bevor man sich dann auf den eigentlichen Transformationsansatz festlegt. Und das eben halt auch noch im Vorfeld zu dem jeweiligen Transformationsimplementierungsprojekt zu machen, damit man dort eben halt auch die richtigen Weichen stellt für die zukünftige Cloud-Strategie, um dann überhaupt erst in der Lage zu sein, auch die ganzen Innovationen, die SAP ja rausbringt, allen voran im Umfeld dann auch konsumieren zu können als Kunde. Da sehe ich in der Tat dann vielleicht doch eine Diskrepanz, weil es viele der heutigen Consulting-Firmen vielleicht noch so gar so explizit noch nicht richtig auf dem Radar haben.
Ja, danke nochmal für den Nachschlag, Daniel. Wenn wir nochmal auf dieses Buch schauen, was ja auch Mitte des Jahres veröffentlicht werden wird, gibt es da noch einen besonderen Punkt, also Thema Future of SAP Consulting, wir schauen in die nächsten 1, 2, aber vielleicht auch 5 Jahre, ja oder 10, also da bist du ganz frei. Gibt es etwas, was wir vielleicht grundlegend anders denken müssen?
Ja, also fangen wir vielleicht bei meinem Gründungsmantra an. Ich habe Cynabox mit dem Ansatz gegründet, Technologie alleine springt zu kurz. Und dafür stehe ich ganz persönlich und wir bei Cynabox. Bedeutet, man darf, Technologie ist wichtig, keine Frage, und bleibt und wird auch immer wichtiger werden. Und gleichzeitig sollte man die komplette Organisationssicht, die Organisationsdynamik und damit auch die Rollen und Menschen innerhalb der Organisation nicht außer Acht lassen. Und ich denke, das wird immer wichtiger, wie man so schön sagt, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, mit allem, was da dazugehört, um eben halt Technologie nicht als Selbstzweck zu haben, sondern eben halt aus der Technologie, aus den SAP-Lösungen den maximalen Nutzen erzielen zu können.
Hey, danke dir. Und ich finde das jetzt so einen verrückten Zufall, weil ich ja gerade das Wochenende so hart durchgearbeitet habe. Und es ist der erste Satz, der in meinem neuen Kapitel, nachdem ich das alte Kapitel komplett gestrichen habe, 20 Seiten so in die Tonne, steht da tatsächlich als erstes, Technologie ist kein Selbstzweck, in dem Technologie-Kapitel. So, das ist meine Einstieg. Hey, Daniel.
Sehr gut.
Vielen, vielen lieben Dank, dass du Teil der 100. Episode der SAP Sommeliers geworden bist als Community Special. Und ja, dann mach's erstmal gut und vielen Dank fürs Gespräch.
Ich sag vielen Dank und genauso wie ich es damals schon am Stand getan habe, sage ich es gerne hier wieder. Also ich beglückwünsche euch auch zur 100. Folge. Freue mich total, dass ich einen Teil dazu beitragen durfte und wünsche euch alles Liebe und Gute für die Zukunft.
Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein, dann schreibt uns an feedback@sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.